Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Der Wetterbericht spricht noch immer von schönem Wetter, wenn Sonnenschein erwartet wird. Doch vielleicht müssen wir umdenken und uns öfter mal über Regen freuen. Wasser ist nämlich in den vergangenen trockenen Sommern öfter mal knapp geworden. Über die nationale Wasserstrategie, um dieser Entwicklung zu begegnen, gleich mehr. Außerdem heute im Programm ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes über Pflanzenschutzmittel, das rätselhafte Tiersterben in Kamtschatka, Erdöl in Namibia und der CO2-Preis. Im Verbrauchertipp geht es dann um Steuern und Abfindungen. Die vergangenen Jahre haben es gezeigt. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es immer und überall Wasser in guter Qualität gibt. In vielen Regionen gab es monatelange Dürren, auf den Äckern vertrockneten die Pflanzen, künstliche Bewässerung gibt es bei uns ja nur für wenige Kulturen. Das Ganze hat etwas mit der Erderwärmung zu tun. Sie sorgt unter anderem dafür, dass bei uns das Wetter stabiler wird, also entweder lange Zeit zu viel Regen oder eben zu wenig. Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt haben deshalb gemeinsam den nationalen Wasserdialog begonnen. Jetzt gibt es Ergebnisse. Dieter Nürnberger in Berlin, zu welchen Empfehlungen ist der Dialog gekommen?
Georg Ehring, der nationale Wasserdialog war im Grunde ein zweijähriger Diskussionsprozess aller wichtigen Akteure auf diesem Gebiet. Mehr als 200 Beteiligte nahmen daran teil und übergeordnetes Ziel ist natürlich der Erhalt und der Schutz des natürlichen Wasserhaushalts in Deutschland. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze betonte, dass Deutschland aufgrund seiner geografischen Lage zum Glück noch weit von einem Wassernotstand entfernt sei. Aber damit dies so bleibe, bestehe eben Handlungsbedarf. Und ein wichtiger Aspekt oder auch eine Handlungsempfehlung ist die sogenannte Wasserhierarchie. Denn durch Dürreperioden kann es künftig vielerorts zu Konkurrenzsituationen kommen. Die Energieversorger brauchen Wasser, die Industrie und die Landwirtschaft ebenso. Und gleichzeitig müsse eben die öffentliche Trinkwasserversorgung aufrechterhalten werden. Hier soll es künftig ein abgestimmteres Prozedere geben, so die Bundesumweltministerin.
Natürlich ist es so, dass die Entscheidung, wer bei Knappheit Vorrang hat, dass diese Entscheidungen immer vor Ort getroffen werden. Aber es muss sowas geben wie Orientierung, wie gemeinsame Spielregeln, an denen man sich orientieren kann. Und damit es kein Gegeneinander unterschiedlicher lokaler Interessen gibt, sondern größtmögliches Miteinander und damit man von den Erfahrungen, die die einen gemacht haben, dann wirklich auch alle lernen können.
Es geht also vor allem um ein besseres Wassermanagement, aber klar müsse auch sein, dass die Trinkwasserversorgung, die öffentliche Trinkwasserversorgung, hier eine Vorrangstellung einnehmen müsse. Eine zweite Kernbotschaft sei die bessere Verbindung zwischen Gewässer und Naturschutz. Das müsse ganzheitlich gedacht werden, so die SPD-Ministerin.
Beispiele sind bodenschonende, konservierende Methoden der Bewirtschaftung, in der Frage der Ackerbaustrategie, der Erhalt humusreicher Böden und ein standortbezogener Aufbau von Humus, die Anpassung, die Entwässerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, der Bau von Regenwasserspeichern wie Zisternen, wie Tümpel, wie Weiher und natürlich auch die Wiedervernässung von Mooren, die ja auch, um CO2 zu binden, eine ganz wichtige Strategie ist.
Man hört es heraus, ein Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auch auf der intensivierten Landwirtschaft. Sie gehört zu den republikweit großen Nutzern von Wasser, ist aber auch für diverse Einträge von Schadstoffen mitverantwortlich. Es geht hier um eine gewässersensible Landnutzung. Auch hier soll es weitere Regeln geben. Und gerade hier müsse man auch internationale Verpflichtungen beachten, so Svenja Schulze.
Die Belastung unserer Gewässer mit Schadstoffen, mit Nährstoffen, die ist besorgniserregend. Und das ist natürlich total sinnvoll, erstmal an der Quelle anzusetzen, also da, wo die Nährstoffe in den Wasserkreislauf gelangen. Die EU-Kommission hat einen Null-Schadstoff-Aktionsplan angekündigt und auf dem Weg müssen wir uns jetzt eben auch machen.
Und eines wurde bei der Vorstellung des Abschlussberichts mehr als deutlich. Es wird auch eine gewaltige Summe gebraucht, um die Umsetzung auf den Weg zu bringen. So zumindest Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er war an der Konzeption des Wasserdialogs federführend beteiligt.
Stellen wir uns die Länge der Trinkwassernetze vor, der Kanalisationen, um mal nur eine Zahl zu geben, die Kanalisationen in Deutschland verborgen, entsorgen unser Abwasser täglich 514.000 Kilometer, das ist das über 14-fache des Erdumfangs. Da liegen riesige Infrastrukturen, die unterhalten werden müssen, die ersetzt werden müssen, die mit auch in erheblichem Kostenaufwand etc. betrieben werden müssen.
Das Ganze ist also durchaus eine Mammutaufgabe, Georg Ehring. Die Ergebnisse des Nationalen Wasserdialogs sind aber eine gute Arbeitsgrundlage, so zumindest Ministerin Svenja Schulze. Und am Ende soll eine nationale Wasserstrategie stehen, so zumindest die Pläne im Bundesumweltministerium.
Dieter Nürnberger war das über den Nationalen Wasserdialog. Herzlichen Dank. Neonicotinoide haben für Anwender viele Vorteile. Sie wirken zuverlässig gegen Schadinsekten und häufig können sie mit dem Saatgut ausgebracht werden. Aufwendiges Spritzen ist dann überflüssig. Die Wirkstoffe verteilen sich in der gesamten Pflanze und da beginnt das Problem. Sie wirken nämlich auch gegen Insekten, gegen die sie eigentlich gar nicht gedacht wären, zum Beispiel gegen Wild- und Honigbienen. Schon in geringer Konzentration kann der Orientierungssinn der Tiere gestört werden. Sie finden dann nicht mehr nach Hause und sterben irgendwo in der Landschaft. Frankreich wollte sie deshalb zeitweise verbieten, sehr zum Ärger der Anwender. Der Fall landete vor dem Europäischen Gerichtshof, über dessen Entscheidung Paul Vorreiter.
Der Europäische Gerichtshof hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Frankreich bienenschädliche Pestizide, sogenannte Neonicotinoide, verbieten durfte. Die Antwort ist ja, denn das Land hatte sich an EU-Recht gehalten, die EU-Kommission wirksam darüber unterrichtet, dass die Notfallmaßnahme aus dem Jahr 2018 notwendig war, weil Gesundheit von Tier, Mensch oder Umwelt wahrscheinlich stark gefährdet seien. Zu diesem Zeitpunkt war bereits auf EU-Ebene der Einsatz einiger Wirkstoffe stark eingeschränkt. Ausnahmen galten für die Verwendung von dauerhaft in Gewächshäusern gedeihenden Kulturen. Das französische Verbot ging aber über die Regelung hinaus, umfasste mehr Wirkstoffe. Dagegen hatte der Verband der Pflanzenschutzindustrie vor dem Staatsrat geklagt, dem obersten französischen Verwaltungsgericht. Er bezweifelte, dass Frankreich das Dekret habe umsetzen dürfen. Diese Frage hat der EuGH nun auf Bitte des Staatsrates geklärt. Unabhängig von diesem Urteil hat Frankreich jedoch diese Woche eine Kehrtwende beim Einsatz von Pestiziden vollzogen. In der Nacht zu Mittwoch hatte die Nationalversammlung beschlossen, einige Neonicotinoide wieder für den Anbau von Zuckerrüben auf 3 Jahre begrenzt zuzulassen. Frankreich nutzt mit seiner Entscheidung einen Spielraum im EU-Recht, der noch bis 2023 besteht. Hintergrund ist, dass es den Rübenbauern in Frankreich nicht gut geht. Blattläuse zerstören einen Großteil der Ernte. Deswegen hatten sie auf die Regierung Druck ausgeübt, das Schädlingsbekämpfungsmittel wieder zuzulassen. Die Zuckerindustrie beschäftigt fast 50.000 Menschen. Auch Frankreichs Präsident Macron hat damit eine Wende in der Agrarpolitik vollzogen. Vor 2 Jahren hatte er noch befürwortet, Neonicotinoide zu verbieten. In den Reihen seiner Regierungspartei La République en Marche hatte es jedoch ungewöhnlich viel Widerstand gegen die Vorlage gegeben. Agrarminister de Normandie bezeichnete die Ausnahme aber als alternativlos. Sonst werde die Branche in Frankreich getötet und Frankreich müsse Zucker aus Polen, Deutschland oder Belgien importieren.
Ein Beitrag von Paul Vorreiter. Die Halbinsel Kamtschatka im fernen Osten Russlands ist nur selten für Schlagzeilen gut. Die Region ist geprägt von Vulkanismus und einer vielfältigen Natur. Die Besiedlung abseits der Metropole Petropawlowsk-Kamtschatski ist dünn. Doch jetzt gibt es Berichte über ein dramatisches Tiersterben vor der Küste. Robben, Kraken, Seesterne und viele andere Tiere sind verendet. Wie konnte es dazu kommen? Die Ursache ist noch immer unklar, doch es gibt Verdachtsmomente. Berichtet Stefan Lack.
Mittlerweile beschäftigt das rätselhafte Tiersterben vor Kamtschatka auch Präsident Putin. Dessen Sprecher Peskow teilte mit, dass sich der Kreml-Chef über den Fall auf dem Laufenden halten ließe. Dem Präsidenten wird berichtet über die Resultate der Proben aus dem Ozean, von der Küste. Die Situation dort erregt großes Aufsehen. Bekanntermaßen genießt der Umweltschutz Priorität. Es muss jetzt aufgeklärt werden, was dort genau passiert ist. Bis Ende der Woche erwarten wir Ergebnisse. Es ist offensichtlich, dass einige Zeit benötigt wird, bis die Proben ausgewertet werden können. Da muss man noch ein wenig Geduld aufbringen. Doch Umweltschützer schlagen schon seit Tagen Alarm, seit es an Teilen der Küste der russischen Halbinsel im Nordpazifik ein Massensterben unterschiedlichster Meerestiere gibt. Davon betroffen sind in großer Zahl Robben, Kraken, Seesterne und Fische, deren Kadaver an die Strände gespült wurden. Greenpeace spricht von einer Umweltkatastrophe. Wissenschaftler, die im Kronotsky-Naturreservat getaucht waren, berichten, dass in einer Tiefe von 5 bis 10 Metern 95% der dortigen Lebewesen tot seien. Das Wasser habe seine Farbe verändert und einen komischen Geschmack, hatten Surfer berichtet. Sie hatten über Augenbrennen und Rachenschmerzen geklagt. Zwar sind schon Proben von Wasser, Mikroorganismen und Erdreich zur Auswertung in Moskau, doch es wurden erneut Proben genommen, diesmal aus der Nähe des Ortes Koselski. Dort werden auf einem unbewachten Gelände Pestizide und giftige Chemikalien gelagert, unter anderem auch DDT, ein Insektizid, das sich nur langsam abbaut. Umweltschützer halten es für möglich, dass diese Stoffe aus undichten Stellen ausgelaufen sind und dann über einen Fluss ins Meer gelangten. Ivan Blokov von Greenpeace Russland hegt den gleichen Verdacht wie seine Kollegen vom WWF. Auf Kamtschatka wird seit den 70er Jahren eine nicht unerhebliche Menge von Pestiziden, einschließlich DDT, gelagert. Circa 50 Tonnen sind davon in den 2000er Jahren entsorgt worden. Aber nach offiziellen Angaben gibt es etwa 108 Tonnen auf Kamtschatka. Jedenfalls befinden sie sich momentan in der Koselsker Lagerstätte, wo man sie vergraben hat. Der Ort ist nur für kurze Zeit für die Aufbewahrung toxischer Stoffe geeignet. Nur für kurze Zeit, denn es wurde eine spezielle Folie verlegt, die mit Erde bedeckt wurde. Und Blokov weist darauf hin, dass man sich seit Jahren nicht mehr besonders um diese Lagerstätte gekümmert habe. Möglicherweise sei die Folie jetzt undicht. Die russischen Ermittlungsbehörden leiteten ein Verfahren wegen Umweltverschmutzung ein. Immerhin hat die Regionalverwaltung von Kamtschatka jetzt angekündigt, das Giftmülllager komplett aufzulösen und die giftigen Stoffe fachgerecht zu entsorgen. Die weltweit einzigartige Landschaft und Natur Kamtschatkas locken Jahr für Jahr viele Abenteuertouristen in das UNESCO-Weltnaturerbe. Nicht nur sie hoffen darauf, dass die Ursache für das rätselhafte Tiersterben schnell gefunden und beseitigt wird.
Stefan Lag berichtete über das rätselhafte Tiersterben in Kamtschatka im fernen Osten Russlands. Das Zeitalter des Öls geht eigentlich gerade zu Ende, doch in Namibia, da könnte es demnächst erst richtig beginnen. Dann nämlich, wenn eine kanadische Firma in der Nähe des Okavango-Flusses fündig wird. Sie hat die Lizenz für Bohrungen bekommen und rechnet mit großen Vorkommen. Doch die Gegend ist ein sensibles Ökosystem und sie versorgt auch das weltberühmte Okavango-Delta und Welterbestätten im benachbarten Botswana mit Wasser. Einzelheiten von Jana Gent.
Die Stimmung ist gut in Rundu, einem kleinen Ort im Nordosten von Namibia. Im Hier und Jetzt spricht noch niemand darüber, was in der Zukunft vielleicht bald passieren wird, weil der Boden möglicherweise riesige Mengen an Erdöl und Erdgas birgt. Im Imagevideo, das das kanadische Unternehmen Recon Africa auf seiner Homepage veröffentlicht hat, spricht Bill Cathy, der für die Technologie zuständig ist, von ganz gewaltigen wirtschaftlichen Aussichten. Wir haben noch nie ein Sedimentbecken von dieser Tiefe oder dieser Größe gesehen, das nicht riesige Mengen an Kohlenwasserstoffen hervorgebracht hätte. Und das gibt uns viel Hoffnung für das Kavango-Becken. Wir erwarten, dass wir bestätigen, dass ein funktionierendes Kohlenwasserstoffsystem existiert. Wenn wir das tun, dann gibt es für dieses Unternehmen kein Limit. Erdöl ist hauptsächlich ein Gemisch aus vielen Kohlenwasserstoffen. Es geht um unglaubliche Ressourcen und wahrscheinlich um sehr viel Geld. Recon Africa rechnet fürs Erste mit 2 Milliarden Barrel Erdöl und das mit noch deutlich höherem Potenzial in tieferen Gesteinsschichten. Was den Energiesektor erfreuen dürfte, das schreckt Umweltschützer förmlich auf. Denn das Kavango-Becken ist ein ökologisch sensibles, geschütztes Gebiet, das Okavango-Delta im benachbarten Botswana mit Wasser versorgt. Auch Waffles, die sich in Windhoek bei Fridays for Future engagiert, ist besorgt. Ich mache mir große Sorgen, denn ich studiere Naturschutz. Vor allem das Gebiet, in dem das passieren soll, das Kavango-Becken. Da leben unsere meisten Elefanten und da gibt es das meiste Wasser. Die namibische Regierung winkt derzeit ab. Die drei Löcher, die gebohrt werden sollen, haben demnach einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Das sei alles. Das Umweltministerium betont, dass die Bohrungen 80 Kilometer südlich des Okavango-Flusses geplant sind und 40 Kilometer von der Grenze des nächstgelegenen Nationalparks entfernt. Und 260 Kilometer trennen die geplanten Löcher demnach vom weltbekannten Okavango-Delta in Botswana. Doch genau darüber macht sich Michael Matlapeng vom Chole Trust, einer Umweltschutzorganisation in Botswana, schon jetzt seine Gedanken. Die Gegend lebt vom Tourismus und das wird auch Botswana jenseits der Grenze betreffen. Da sind viele wilde Tiere. Es würde nicht nur sie stören, sondern das ganze Ökosystem. Die Menschen, die von der Fischerei leben, sind das eine. Das andere ist der Tourismus und das grenzüberschreitende Schutzgebiet, der Kasa-Park, der auch von der deutschen KfW-Bank gefördert wird. All das könnte leiden. Die namibische Regierung betont, dass die Bohrungen noch lange nicht bedeuten, dass auch Fracking kommt und Öl und Gas gefördert werden. Im Oktober schon soll die Technik von Houston in Texas nach Walvis Bay in Namibia verschifft werden. Bis zum Jahresende sollen die 3 Testbohrungen im Kavango-Becken abgeschlossen sein. Wenn die Bohrungen erfolgreich sind, dann hat sich die Firma eigenen Angaben zufolge für 25 Jahre die Lizenz gesichert, im Kavango-Becken Erdöl zu fördern.
Über Erdöl in Namibia berichtete Jana Gent. Der Ausstoß von Treibhausgasen muss die Verursacher Geld kosten. Nach diesem Prinzip funktioniert der Emissionshandel und er erreicht sein Ziel zuverlässig. Die Emissionen werden gedeckelt, es entweicht nicht mehr in die Atmosphäre als erlaubt. Dieses Prinzip gilt aber bisher nur für Stromerzeugung und Teile der Industrie. Mit dem Klimapaket der Bundesregierung soll es ausgeweitet werden, unter anderem auf Kraftstoffe und Heizenergie. Darüber berät gerade der Bundestag. Barbara Schmidt in Matern in Berlin. Ist das Klimapaket doch eigentlich ja schon beschlossen. Was passiert heute?
Naja, es hat sich jetzt relativ lange hingezogen, Herr Ehring, nämlich noch mal fast über ein Dreivierteljahr, bis man zu dem, was die Bundesregierung und der Bundesrat im vergangenen Jahr eben beschlossen haben, bis man da jetzt tatsächlich zur Verabschiedung dieses wichtigen Bausteins im Klimapaket kommt, nämlich der CO2-Preis. Wir werden ihn alle ab dem kommenden Jahr zahlen müssen, so wir denn zum Beispiel Auto fahren und also tanken müssen oder eben als Mieter oder Eigentümer eines Hauses, einer Wohnung heizen. Mit 25 Euro pro Tonne CO2 geht es am 1. Januar los und dann wird sich diese Bepreisung bis zum Jahr 2025 auf 55 Euro pro Tonne CO2 steigern. Wie der Preis danach weitergeht, ist ausdrücklich noch offen. Der Preis wird nicht direkt bei uns Verbrauchern eingesammelt, sondern zum Beispiel über die Raffinerien, die dann aber natürlich diese Umlage, diesen CO2-Preis an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Und das Ganze orientiert sich an den Regeln des europäischen Emissionshandels, den es ja für die Schwerindustrie und für die Energiebranche schon seit Jahren gibt. Und das ist das erste Mal jetzt, dass wir also auf den Ausstoß klimaschädlicher Gase in Deutschland so einen Preis erheben. Da haben eben die ersten Redner der schwarz-roten Koalition im Bundestag darauf hingewiesen, das müssen wir tun, um den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen auf Null zu bringen. Und da hat zum Beispiel Klaus Mindrup von der SPD daran erinnert, das deckt sich ja auch genau mit dem Green Deal-Ziel der Europäischen Union, das ja auch besagt, Europa soll klimaneutral werden bis zum Jahr 2050.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze will ja noch eine soziale Komponente in das Vorhaben einbauen. Was hat sie vor?
Ja, das ist ein Herzensanliegen der Sozialdemokraten, wann immer es um Klimaschutz und Umweltschutz geht, dass es immer wieder jetzt heißt, im Zuge des Umbaus der Wirtschaft insgesamt, dass es eben um eine sozial-ökologische Transformation gehe, die also auch für die Ärmeren in der Gesellschaft zu tragen sein müsse. Und deswegen schlägt Svenja Schulze nicht zum ersten Mal, aber heute erneut wieder im Handelsblatt-Interview vor, dass künftig beim Heizen der CO2-Preis, den wir dann alle zahlen müssen, mittelbar, dass diese Erhöhung zu halben Teilen auf Mieter und Vermieter umgelegt wird. Also um es einfacher zu machen, der Vermieter zahlt künftig nicht unsere ganze halbe Heizkostenrechnung, sondern er zahlt die Hälfte dieses CO2-Preises, der dann draufgesetzt wird. Das klingt ziemlich bürokratisch, dürfte es vielleicht auch werden in den Augen vieler Vermieter. Die Bundesregierung bzw. die SPD argumentiert hier aber, nur so können wir eine Lenkungswirkung auch erzielen, denn es sind ja die Vermieter, die letzten Endes dazu gebracht werden sollen, neue klima- und energiesparende Heizungen einzubauen in ihre Häuser. Und das muss eben dann Sache der Vermieter sein. Mieter können das gar nicht machen. Und da wollen wir eben über den Preis die Lenkungswirkung erzielen.
Noch ganz kurz, die FDP hat verfassungsrechtliche Bedenken. Welche?
Naja, die FDP argumentiert dadurch, dass dieser CO2-Preis, dass es keine Rechtssicherheit gebe, weil dieser CO2-Preis eben von der Menge her nicht begrenzt sei, sondern dass es wie beim europäischen Emissionshandel sein müsse, dass man eben nach oben hin eine Grenze hat. Sonst sozusagen sei das Ganze gar nicht rechtskräftig, denn das Bundesverfassungsgericht Handelsgericht hat 2018 im Hinblick auf den europäischen Emissionshandel beschlossen, dass es eine absolute Mengenbegrenzung bei CO2 geben muss. Und deswegen sagt die FDP weiterhin, lasst uns das doch gar nicht auf nationale Ebene mit einem CO2-Preis regeln, sondern lasst uns das alles europäisch integrieren und den Emissionshandel ausweiten. Da kritisiert aber wiederum die SPD zum Beispiel, das ist ein viel zu marktradikales Prinzip, das können wir den Verbrauchern zurzeit gar nicht zumuten. Also da wird die Diskussion sicherlich auch weitergehen.
Barbara Schmidt-Matern war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Und wir kommen gleich zum Verbrauchertipp. Abfindungen haben mit Lohnzahlungen eines gemeinsam. Sie müssen versteuert werden. Mit der richtigen Strategie lässt sich die Steuerbelastung allerdings in Grenzen halten. Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer.
Firmen, die Personal abbauen wollen, greifen oft tief in die Tasche, um den Stellenabbau möglichst ohne Konflikte umzusetzen. Liegt das Angebot einer angemessenen Abfindung vor, sollte man als erstes selbst oder mit Hilfe eines Steuerberaters einen Plan erstellen, bevor man den Aufhebungsvertrag unterschreibt. Das kann in mehrfacher Hinsicht erheblich Steuern sparen, sagt Steuerberater Thomas Bauerfeind aus München.
Die ermäßigte Besteuerung, diese sogenannte Fünftelregelung, hat dann den höchsten Wirkungsgrad, wenn Sie neben der Abfindung kaum anderweitige laufende Einkünfte und Bezüge haben.
Tipp 1. Abfindungen sollte man sich immer möglichst am Anfang eines Jahres auszahlen lassen, so der Steuerberater. Gilt der Aufhebungsvertrag zum Beispiel zum 15. Januar, kann der Abfindungsbetrag für Ausgaben eines ganzen Jahres herangezogen werden. Zum Beispiel für Werbungskosten, Krankenversicherungsbeiträge, Altersvorsorge, haushaltsnahe Dienstleistungen, ebenso für Renovierungen und Handwerkerleistungen in vermieteten Immobilien, also alle generell absetzbaren Kosten. Tipp 2. Tipp 3. Abfindungen können auch gut für Spenden genutzt werden. Bis zu 20% der jährlichen Einnahmen dürfen abgesetzt werden. Eine Höchstgrenze gibt es auch bei Einmalzahlungen für die Altersvorsorge, Verriester- oder Rürup-Rente oder um zusätzliche Rentenpunkte zu erwerben und früher in den Ruhestand gehen zu können.
Also in 2020 sind die Höchstgrenzen bei Alleinstehenden 25.046 Euro, wovon davon nur 90% in 2020 zu berücksichtigen sind.
Für Verheiratete gilt das Doppelte. Auch wenn die Abfindung nicht im Januar, sondern im Juli oder September fließt, müssen die Ausgaben auf jeden Fall im Jahr der Abfindung getätigt werden und nicht erst im Jahr darauf, kurz vor der Steuererklärung, betont der Steuerexperte. Sonst sind bis zu 42% der Abfindung verloren. Sie gehen an den Fiskus. Im Jahr der Auszahlung kann und sollte man sich beruflich etwas zurücklehnen, so Tipp Nummer 4. Also eine Auszeit nehmen oder sich nur geringfügig beschäftigen lassen, ergänzt die Münchner Steuerberaterin Melanie Migge-Lehmann, die gleich noch eine weitere Möglichkeit anführt, nämlich,
dass man vielleicht auch das Arbeitslosengeld auf das nächste Jahr dann verschiebt. Ja, man muss natürlich gewisse Fristen einhalten, selbstverständlich, und kriegt dann den Arbeitslosengeldbezug erst nächstes Jahr. Also in dem Jahr drauf, wo die Abfindung ausbezahlt worden ist.
Tipp 5. Hat man zuvor schon mit dem Gedanken gespielt, sich selbstständig zu machen, weil man zum Beispiel ein großes Netzwerk aufbauen konnte in seinen Berufsjahren und Kontakte zu wichtigen Geschäftspartnern hat, dann können alle Kosten für diesen Einstieg in die Freiberuflichkeit ebenfalls auf die Steuer der Abfindung angerechnet werden, sagt Migge-Lehmann.
Also möglich ist es und es ist wahrscheinlich, soweit man auch dann daraus noch keine Gewinne erzielt, sehr sinnvoll, weil man die Verluste eben auch steuerlich und auch gerade bei der Abfindung sehr gut steuerlich unterbringen kann. Wenn man das dann schieben kann mit den Einnahmen auf das Folgejahr, ist es absolut sinnvoll, sich da auch selbstständig zu machen. Auch das kann sozusagen geboten sein.
Mit dem Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk folgen die Informationen am Mittag mit Jörg Münchenberg. Und da steht im Mittelpunkt der sprunghafte Anstieg der Corona-Neuinfektionen.